Hallo, hier ist Bibletunes mit der Staffel Jesus der Jude. Heute mit Tobias Krämer.
Der Messias, ein jüdisches Konzept. Wenn wir uns heute um den Messias kümmern, dann müssen wir wissen, dass die Wurzeln des Messias bis weit ins Alte Testament zurückreichen. Das Wort Messias heißt auf Hebräisch Maschiach, wörtlich der Gesalbte, griechisch Hochristos, der Christus. HaMashiach, Hochristos, der Messias, der Christus. Gesalbt wurden im Alten Testament drei Gruppen, Könige, Priester und Propheten. Alle drei Linien laufen schließlich im Neuen Testament auf Jesus zu. Jesus ist der ultimative König, der ultimative Priester und der ultimative Prophet. Daran hängt eine ganze Menge des christlichen Glaubens. Hinter so einer Salbung steckt eine ganze Menge. Eine Erwählung, Gott will diese Person haben. Eine Beauftragung, sie bekommt einen besonderen Job. Eine Einsetzung, eben zum Beispiel in ein Amt, König, Priester oder Prophet. Und die dazu passende Ausrüstung. Wenn wir nun von Jesus Christus sprechen, dann ist es zunächst mal ein Bekenntnis, ein Glaubensbekenntnis. Jeshua HaMashiach, Jesus ist der Christus. Und diese Bezeichnung ist der wichtigste Titel für Jesus im Neuen Testament geworden. Er wurde so nah an Jesus herangerückt, dass er sogar zum Namensbestandteil wurde. Wir sprechen von Jesus Christus, als ob es ein Doppelname wäre wie Tobias Krämer oder Detlef Kühlein. Nein, es ist ein Glaubensbekenntnis. Jesus ist der Messias, er und kein anderer, oder andersrum, der Messias, der lange Erwartete, ist eben Jesus. Als Beispiel für so eine Ausrüstung finden wir in Samuel 16, Vers 13 die Salbung von David. Da heißt es, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern, und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an. Das war ein Merkmal solcher Salbungen, dass diese Männer nun in der Lage waren, diesen geistlichen Dienst auch wirklich zu tun. Dazu brauchte man den Geist Gottes. Das leuchtet als Prophet ganz besonders ein. Aber auch für Priester, den Mittlerdienst zu tun, brauchte es eine besondere geistliche Ausrüstung und eben auch hier für die Könige. Im Namen Gottes Israel führen zu können, dazu brauchte man nun wahrlich den Geist Gottes, und der wurde übermittelt hier an David. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an. Wie gesagt, diese Salbungen finden wir im Alten Testament an vielen Stellen, eben bei Königen, Priestern und Propheten. Sie bekommen aber auch eine Verlängerung bis in die Ewigkeit hinein. Endzeitliche Verheißungen werden damit verknüpft, sodass diese Ämter sozusagen auch etwas Endgültiges bekommen und bis in die neue Welt hineinreichen. Nehmen wir den König, 2. Samuel 7, Verse 12 bis 16. Da ist von dieser Nathansverheißung die Rede. Der Prophet Nathan kommt zu David und gibt ihm eine gewaltige Verheißung mit auf den Weg. Diese Verheißung lautet, dass nicht er, David, den Tempel bauen wird, sondern Salomo, dass dann aber das Königreich für immer in Davids Hand und seiner Nachkommen sein wird. Er wird mir ein Haus bauen, also Salomo, und ich werde sein Königreich ewig festigen. Das ist übrigens genau der Grund, warum der Messias aus der Linie Davids kommen muss. Und wenn wir im Neuen Testament lesen, dass Jesus als Davids Sohn bezeichnet wird, dann ist genau das gemeint. Jesus ist Davids Sohn, also der Messias. Er wird mir ein Haus bauen und ich werde sein Königreich ewig festigen. Eine ewige Verheißung, dass der Messias, der endgültige König, der ewige König, aus dieser Linie Davids kommen muss. Das heißt, wenn er da nicht herkäme, könnte er auch nicht der Messias sein. Mit dem Priester ist es genau dasselbe. Auch da gibt es diese Ewigkeitsdimension des priesterlichen Dienstes. Im Psalm 110, Vers 4 heißt es, der Herr hat geschworen und wird nicht bereuen, du bist Priester ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Melchisedek ist eine ganz geheimnisvolle Figur im Alten Testament, eine besondere Priesterfigur, die auftritt, bevor es den Priesterdienst durch Aaron und die Leviten überhaupt gegeben hat und der auch diesem Priesterdienst überlegen sein wird. Der Priesterdienst, der levitische, aaronitische Priesterdienst, der endet, zumindest nach dem Neuen Testament, aber dieser Priesterdienst von Melchisedek ist dem übergeordnet und weist bis in die Ewigkeit hinein, bis für alle Zeiten. Und so ist dann Jesus nach dem Hebräerbrief eben genau dieser Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Er tut auf ewig diesen priesterlichen Dienst und er tut ihn auch jetzt gerade, indem sein Blut oben im Tempel, im himmlischen Tempel, in der himmlischen Stiftshütte für uns, für die Sühnung der Sünden eingesetzt ist und da Tag und Nacht die Sünden sühnt. Also dieses Sühneopfer wirkt weiter, das ist nicht nur einmal gebracht worden, sondern es ist eine Institution, es ist beständig am Wirken und das ist ein ganz besonderes Element unseres Glaubens. Auch die prophetische Linie hat eine Ewigkeitsdimension, ist vielleicht nicht ganz so deutlich im Text, aber doch impliziert. 5. Mose 18, Vers 15 sagt nämlich Mose, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollt ihr hören. Einen Propheten wie mich, was war Mose für ein Prophet? Er war zweifellos der größte Prophet im Judentum, weil er die Tora empfangen hat von Gott, weil er Israel in den Bund hineingeführt hat, weil er die Grundlagen gelegt hat des Lebens und der Beziehung zwischen Gott und Israel. Da ist Mose eben von ganz, ganz besonderer Bedeutung. Alle weiteren Propheten bauen auf diesem Fundament. Alle weiteren Propheten knüpfen daran an und wenden die Tora an und wirken im Geist der Tora. Aber Mose war der Empfänger. Er war von grundlegender Bedeutung für Israel, für den jüdischen Glauben, für das jüdische Leben bis heute. Und auch hier finden wir zum Beispiel, dass Jesus als dieser Prophet gesehen wurde im Johannesevangelium gleich an zwei Stellen. Johannes 7, Vers 40, da sagen Leute plötzlich, als sie Jesus erleben, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Fällt dir auf, wenn es heißt der Prophet, ja, da ist genau dieser gemeint, den Mose angekündigt hat. Nicht einer, sondern der. Der Letzte, der Größte, der auf Augenhöhe ist mit Mose, diesen am Ende gar noch überragt, dieser Prophet ist gemeint. Ähnlich Johannes 6, Vers 14, dieser ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Also da sieht man nochmal, dass man auf diesen Propheten gewartet hat. Man wusste von dieser Mose-Verheißung und hat darauf gewartet, dass dieser Prophet nun auch tatsächlich kommt. Wir haben jetzt im Alten Testament auch schon so etwas wie Ämterhäufung, so möchte ich es mal nennen. Mose selbst ist in vielfältigen Funktionen unterwegs. Er darf sich zwar nicht König nennen, das Königtum ist eine spätere Entwicklung, aber er war ja doch der Herrscher, zumindest mal der Leiter, der Führer dieses Volkes. Daran besteht kein Zweifel. Gleichzeitig war er selber der größte Prophet. Dann war er Richter, hat das Richteramt inne gehabt. Also schon Mose sieht man in vielen Funktionen, wo viele Ämter, viele Funktionen in dieser einen Person zusammenkommen. Und auch bei Sacharja kann man so etwas sehen. Da wird ein Mensch angekündigt, der Priester und König zugleich sein wird. Also hier können diese Funktionen auch zusammenfallen. König, Priester, Prophet muss nicht auf drei Personen verteilt sein, sondern da können auch Funktionen in einer Person zusammenfinden. Hier zum Beispiel Priester und König. Mit diesen Beobachtungen sind wir aber noch gar nicht bei dem Begriff der Messias, Hamashiach, Hochristos, der Messias, der Gesalbte, also nicht einer unter den vielen, sondern der Gesalbte. Bei diesem Begriff sind wir noch gar nicht gelandet. Da müssen wir jetzt ins Frühjudentum schauen, in die Zeit des zweiten Tempels. Der zweite Tempel wurde ja im 6. Jahrhundert vor Christus errichtet. Er wurde 70 nach Christus von den Römern zerstört. Und diese Spanne nennt man Frühjudentum. Das ist übrigens auch die Spanne, wo das Neue Testament, wo Jesus dazugehört. In dieser Zeit ist im Judentum etwas Besonderes geschehen. Man hat aus diesen Hintergründen, die ich gerade genannt habe, herauskristallisiert, dass am Ende tatsächlich nicht viele Gesalbte auftreten werden, sondern dass Gott einen Gesalbten, Hamashiach, den Christus, senden wird. Die eine, die größte, die letzte Erlöserfigur. Da hat man sich unterschiedliche Vorstellungen gemacht, wie diese Figur aussehen kann. aber es war schon mal klar, es soll einer kommen und das ist eine besondere Offenbarung, die das Judentum bekommen hat. Dieses Gesalbten-Konzept gibt es übrigens in der Antike in anderen Völkern nicht. Das ist eine ganz typisch jüdische Errungenschaft, von meinen Begriffen eine Offenbarung Gottes, nicht ein Gesalbter, sondern der Gesalbte, der Messias, wird am Ende kommen. Und dieser Gesalbte wird dann die Erlösung bringen oder das Reich Gottes. Er wird den Durchbruch schaffen, er wird die neue Welt aufrichten oder die Zeitenwende ins Werk setzen. All diese Formulierungen meinen dasselbe, dass da einer kommt, der diese alte böse Zeit abschließt und die neue Zeit eröffnet. Und das muss ja eine Person von ungeheurer Vollmacht sein, eine Person, in der Gott gegenwärtig ist wie in keiner anderen jemals zuvor. Das Neue Testament sagt klar, dass Jesus dieser Messias ist, Hochchristos, Hamaschiach, der Christus, der Messias, und dass er diese große Erlösung bringen wird. Die Juden sehen das anders, dennoch haben wir denselben Erwartungshorizont, denn wir warten ja auch auf die Wiederkehr Jesu und auf die Vollendung und die Juden tun genau dasselbe. Nun war das natürlich eine umstrittene Sache. Im Judentum ist Jesus der Messias, ja oder nein? Darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Wir haben aber ein Zeugnis, das für meine Begriffe an dieser Stelle ausgesprochen zuverlässig ist, nämlich das Zeugnis der Dämonen. Lukas 4, Vers 41 steht, von vielen fuhren auch die Dämonen aus, schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Das ist übrigens dasselbe im Judentum, Sohn Gottes meint der Messias. Und dann heißt es weiter, und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er der Christus war. Die Dämonen wussten gut, wen sie vor sich hatten in Jesus, den Messias. Der hat alle Vollmacht, die ein Mensch überhaupt nur haben kann, eben auch die Vollmacht über jene Dämonen. Dass Jesus der Messias war, war deshalb umstritten, weil es im Judentum kein abgeschlossenes Konzept gibt. Man wusste von dieser einen Erlöserfigur, konnte sich aber vieles unter ihr vorstellen. Nicht mal die Anzahl der Messiasse, dass es einen Messias gibt, war so ganz unumstritten. Wir finden diesen einen Messias an vielen Stellen, das war schon die Grunderwartung. Aber wenn wir zum Beispiel nach Qumran schauen, finden wir die Erwartung von zwei Messiasen. Dass da ein endgültiger König kommen wird und ein endgültiger Priester, das wurde in Qumran nicht zusammengelegt, sondern getrennt gesehen. Und da knüpfen diese Qumran-Leute an Zacharja 4, Vers 14 an, wo von zwei Gesalbten in der Metapher von zwei Ölbäumen die Rede ist. Dann gab es nochmals andere im Frühjudentum, die meinten, dass gar kein Messias kommen würde, weil das ja auch gar nicht nötig sei. Gott kann ja ganz direkt eingreifen, die Zeitenwende durchführen, da braucht es gar keinen Messias. Also selbst hier war eine Diskussion im Frühjudentum, eins Messias, zwei Messias oder vielleicht gar keiner. Auch das war nicht ganz zu Ende gebracht und konzeptionell fertiggestellt. Tendenziell verteilen sich die Positionen auch auf Gruppen. Die Sadduzäer erwarten eher keinen Messias, die Pharisäer einen, meistens so ein König, die Qumran-Leute zwei. Also auch da waren die Dinge noch nicht fertig. Das bedeutet, wir haben keine richtige Klarheit aus frühjüdischer Sicht, wer der Messias sein würde, was er tun würde, wie er aussehen würde, wie er wirken würde. Wir haben die drei Ämter, ist er mehr ein König, ist er mehr ein Priester, mehr ein Prophet oder alles drei? Wir haben die Anzahl nicht ganz zu Ende geklärt. Das bedeutet, wir haben hier ein offenes Konzept, unklare, eher diffuse Vorstellungen und genau das führt zu den vielen, vielen Diskussionen, die wir finden, auch im Neuen Testament, dann um Jesus. Ist Jesus der Messias, ja oder nein?